Ich bin neulich mit meinem Sohn Lasse, ihr kennt ihn ja alle mehr oder weniger, in Lübeck unterwegs gewesen. Und zwar machen wir jetzt so einen Kindermusikkurs mit. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen fehl am Platz, bin meistens auch der einzige Mann da, Lasse auch. Dann werden da Kinderlieder gesungen und so weiter und so fort. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, Lasse findet es auch gut. Und dann wollten wir danach noch in die Bücherei. Und ich habe ihn hinten auf dem Fahrrad in diesem Kinderwagen, Kindersitz drin und weiß nicht, wer die Lübecker Altstadt kennt, auch abseits dieser Hauptwege, die man geht, diese ganzen vielen kleinen Gassen. Und das ist ja alles mit Pflasterstein, da fahren aber auch Autos und ich habe dann Lasse hinten drauf auf dem Fahrrad und ich schiebe. Und der Bürgersteig ist ungefähr so breit. Also und schieb da und ich unterhalte mich mit ihm und guck dann beim ja, so natürlich immer ein bisschen nach vorne, ich werde nicht gegen einen Laternenpfahl fahren oder so und sehe dann, dass da so ein Mann auf uns zukommt. Ich denke mir nichts dabei, der hat so eine Käppi auf, eine Sonnenbrille, hat irgendwie ein Getränk in Dosenform und ich unterhalte mich mit Lasse und achte nicht drauf und an dem Moment, wo der an uns vorbeigeht, weil ich habe, wie gesagt, das Fahrrad noch einen Rucksack und alles, ich kann jetzt da auf dem, der Kantstein ungefähr so hoch, muss da runter und drauf, ich fahre natürlich weiter geradeaus, ich bin auch auf der richtigen Seite, auf der rechten Seite, der Mann ist auf der falschen Seite und ich denke natürlich, der sieht ja, da ist ein Papa mit Kind, mit seinem voll beladenen Fahrrad, der weicht jetzt aus und achte gar nicht mehr drauf. Tut er nicht und auf einmal spüre ich, wie mit voller Kraft gegen die Schulter geschlagen werde und ich auf die unflätigste Art und Weise beleidigt werde. Tja, was mache ich jetzt? Ich merke, wie mich eine unbändige Wut packt. Ich finde das so unverschämt und ich finde das so daneben, dass ich spontan zurückpöbel. Und später, als ich war dann ein bisschen, man ist ja erstmal völlig überrumpelt, auch mit seinen Gefühlen, wenn man auf einmal so eine verpasst bekommt, mitten aus dem Nichts heraus in der Stadt, und sagt dann später zu meiner Frau, wenn ich nicht Lasse gehabt hätte, hinten auf dem Fahrrad drauf und den ganzen Kladderadatsch, ich weiß nicht, ob ich nicht noch mehr gemacht hätte, als einfach nur zurückgepöbelt. Und ich frag mich, und zwar in Bezug auf mich selbst, gar nicht auf mein Gegenüber, wo ist eigentlich die Liebe hin? Und wo ist das hin, was Jesus von mir als Christ eigentlich einfordert, nämlich gerade den zu lieben und den gut zu behandeln, der mir nicht wohlgesonnen ist? Wieso ist da auf einmal in mir so eine große, unbändige Wut? Klar, die Situation kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Das ist unverschämt, das gehört sich nicht, das ist absolut daneben, wie der Mann reagiert hat. Aber wo kommt diese Wut und dieser Mangel an Liebe in mir auf einmal her? Wieso stehe ich hier vorne, halte eine Predigt, ich lese in der Bibel und trotz meinem Alltag mache ich diese Erfahrung, dass die Liebe dann auf einmal weg ist? Und vielleicht kennst du das ja. Vielleicht kennst du das ja, dass man hier im frommen Kämmerlein sich gut eingerichtet hat und im Alltag, in den Situationen, die so tagtäglich auf uns einprasseln, ist das dann auf einmal weg. Nichts wie weg. Wie sieht das aus bei mir und bei dir auf dem Arbeitsplatz? Wie rede ich da eigentlich über die Kollegen? Merkt das, wir haben einige Leute, die viel Angriffsfläche bieten, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil sie vielleicht ihre Arbeit nicht vernünftig machen, weil sie doch etwas zu häufig krank sind oder weil sie widersprüchlich agieren, mal das eine sagen, dann das andere und dann irgendwas dazwischen. Es gibt viel Angriffsfläche und ich lasse mich da immer wieder mit reinziehen, da was zu sagen, das zu kommentieren, auch suffisant zu kommentieren. Oder wie beurteile ich eigentlich die Politiker, die unser Land regieren? Egal in welche politische Richtung man blickt, es wird nur noch geschrien und gepöbelt und alle beschweren sich. Und viel zu häufig mache ich da mit. Oder wie ist das mit dem Fremden in meiner Stadt, der jetzt mal Nachbar ist? Wie blicke ich auf den? Mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken? Wie rede ich darüber? Jetzt in der Adventszeit, das lässt sich statistisch nachweisen, beginnt ja die Spendenbereitschaft der Deutschen wieder nach oben zu gehen. Das ist natürlich etwas Gutes und nichts Schlechtes. Und doch hinterlässt das bei mir auch irgendwie so ein schales Gefühl. Ich habe mir gerade im Bauch mit Plätzchen, Glühwein und dem guten Braten vollgekloppt, habe hunderte Euro an für Geschenke ausgegeben und jetzt überlege ich, ob ich 20 oder vielleicht 25 Euro an Brot für die Welt spenden soll. Wo ist meine Liebe hin? Und vielleicht spürst du bei dir selbst, dass das auch deine Frage ist, wo du sagst, das kenne ich, dieses Gefühl und diese Frage kenne ich. Wenn ich durch das Lübecker Bahnhofsviertel, wo ich ja mit meiner Familie wohne, durchgehe, ist mein erster Gedanke immer, wann schaffen wir es endlich hier raus in eine bessere Wohngegend? Tja, da denke ich zuerst an mich selbst. Diese empfundene und auch tatsächliche Lieblosigkeit, die hängt und korrespondiert irgendwie auch mit unserer Zeit und Gesellschaft. Wir alle haben den Eindruck, egal ob wir zu der Kirche gehören oder nicht, ob wir an Gott glauben oder auch nicht, alle Menschen haben irgendwie den Eindruck, dass es kein Zuhören mehr gibt, keine Versöhnung, keine Gemeinsamkeit und wenig Liebe. Stattdessen schreien, pöbeln, Mauern, die hochgezogen werden, sich ins eigene Lager zurückziehen. Johannes, einer der Jünger von Jesus und laut der Tradition der Verfasser des Johannesevangeliums, der verwendet in seinen Schriften immer wieder die Begriffe Licht und Liebe. Das macht deutlich, Liebe kann wie ein helles Licht strahlen. Es erleuchtet unsere finstere Welt, so wie Annika das hier auch am Anfang deutlich gemacht hat, mit dem Kerzenentzünden oder mit diesen verschiedenen Bildern, die sie gebraucht hat, um deutlich zu machen, dass Licht der Liebe, Gottes Licht strahlt in unsere Wirklichkeit hinein. Genau wie wir das Licht zum Leben brauchen, brauchen wir auch die Liebe zum Leben. In Johannes 1, Vers 5 heißt es so dann auch, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Genauso fühle ich mich häufig. Ich möchte beten. Ja, Herr, in mir ist viel Finsternis und wenig von deinem Licht. Herr, ich spüre, wie ich zu häufig zu wenig Liebe habe zu den Menschen um mich herum, gerade zu den Menschen, die mir unsympathisch sind, die mir nicht wohlgesonnen sind. Herr, ich leide unter dieser Welt und unter der Finsternis und dem Mangel an Liebe und sehe aber auch, dass ich Bestandteil dieses Problems bin. Herr, hilf du uns heute in diesem Gottesdienst, dein Wort zu verstehen und füll du uns neu mit dem Licht deiner Liebe. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, dem ersten Advent, geht ganz genau auf diesen Mangel an Liebe ein, den doch jeder von uns kennt. Er fordert uns ganz zentral zur Liebe auf und verdeutlicht, wie wichtig das ist, zu lieben, gerade in einer lieblosen Gegenwart. Wir hören auf den Predigttext. Der steht in Römer 13, den Versen 8 bis 12. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, suchst nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Als ich diesen Predigtext zum ersten Mal las, machte sich bei mir so eine gewisse Ernüchterung breit. Ich dachte, das ist ja ein recht simpler Text. Also Paulus fordert zur Nächstenliebe auf, weil das alle religiösen Gesetze zusammenfasst. 10 Gebote, das, was Jesus so sagt, na zack, Nächstenliebe. Ist doch alles klar, oder? Zentrales Thema, die gute alte Nächstenliebe. Auf die Nächstenliebe können wir uns doch alle irgendwie einigen. Man kann ja halten von der Bibel und vom Christentum und der Kirche, was man möchte. Man kann auch gar nichts davon halten. Aber alle Menschen sind sich doch bei der Nächstenliebe irgendwie einig. So ein zerrissen unsere Gesellschaft doch ist, das scheint doch irgendwie unser kleinster gemeinsamer Nenner zu sein, oder? Und mir ging das zumindest so ein bisschen so beim Lesen dieses Textes, dass man fast den Eindruck bekommt, dass Paulus die religiösen und moralischen Gesetze nicht ganz so eng sieht. Nicht stehen, betrügen, lügen, ja, das ist alles gut und richtig, aber das Wichtigste ist die Nächstenliebe. Er sagt ja auch, und diese ganzen anderen Gesetze, die wir da lesen, die werden alle zusammengefasst in der Nächstenliebe. Das klingt fast so ein bisschen, relativierend, Hauptsache Nächstenliebe, das andere müssen wir nicht so eng sehen. So war mein erster Blick auf diesen Text. Michael, kannst du noch eine Folie weitermachen, dann sieht man den ganzen Text. Ja, danke. So war mein erster Blick auf diesen Text. Ich dachte, was soll ich euch erzählen? Nächstenliebe ist doch allen bekannt, weiß jeder, predigt 5 Minuten ab nach Hause. Tatsächlich aber berührt dieser Text und die Frage nach der Liebe den absoluten Kern des christlichen Glaubens. Was ist eigentlich Liebe und was ist Nächstenliebe, wenn wir sie von der Bibel her verstehen? Und vielleicht ein erster Schritt, um dahin zu kommen, zu der Beantwortung dieser Frage. Denn manchmal hilft es ja, ein Problem von der anderen Seite anzugehen und zu sagen, was meint eigentlich die Bibel nicht, wenn sie von Liebe spricht? Wir haben heutzutage, glaube ich, so 2 Hauptmissverständnisse, wenn es um die Liebe geht. Erstens, die Liebe sei ein Gefühl. Und zweitens, der liebe, nette Gott, der 5 gerade sein lässt. Das erste große Missverständnis unserer Zeit, eben die Liebe ist ein Gefühl. Ich empfinde Liebe für einen Menschen, für eine Sache, habe eine Leidenschaft für etwas und das ist der Hauptgrund. Und dann kann es aber passieren, dass das auf einmal weg ist, denn ich fühle auf einmal nichts mehr. Und das ist der zentrale Grund, warum viele Menschen, menschliche Beziehungen, Freundschaften, aber auch Liebespartnerschaften in die Brüche gehen. Ist Liebe mit einem Gefühl gleichzusetzen, entstehen 2 tiefgreifende Probleme. Erstens die Flüchtigkeit der Gefühle, das kann sich sehr schnell ändern. Und zweitens, Liebe, die auf dem Gefühl basiert, ist ich fokussiert. Dann geht es nur um mich, um das, was ich empfinde. Dann bin ich Ausgang und Ziel der Liebe und Liebe wird zum Widerspruch. Liebe, die auf das Du verzichtet, ist nur auf das Ich ausgerichtet. Und das nennen wir Egoismus. Immer wieder merken wir das, wenn wir in unsere Beziehungen, unsere Freundschaften reinhören, bei den Nachbarn, in unserer ganzen Gesellschaft. Wir ringen und kämpfen irgendwie mit dieser Frage, wie wir uns retten, wie wir unsere Beziehungen retten. Und viel zu häufig ist die Antwort, du musst halt auf deinen Bauch hören, du musst auf dein Gefühl hören. Das zweite Missverständnis hängt mit dem ersten zusammen. Denn wenn Liebe nur noch ich fixiert ist, dann ist sie bedeutungslos. Und dann neige ich dazu, diesen ausgehöhlten Liebesbegriff auch auf Gott zu übertragen. Und genau das tun wir, wenn wir von der Floskel vom lieben Gott sprechen. Dieser liebe Gott, der immer zu uns sagt, ach, das macht doch nichts, das ist doch nicht so schlimm. Der liebe Gott, der immer nur sagt, das macht nichts, das ist nicht so schlimm, das ist ein völlig ignoranter Gott. Das ist ein Gott, dem die Leiden und die Verbrechen der Menschen völlig egal sind. Das ist ein Gott, dem die Schrecken der Kriege und die Ausbeutung und die Korruption egal ist, weil er zu jedem und zu allem immer nur sagt, ach, das macht nichts, ich hab dich schon lieb. Wenn wir uns das durch den Kopf gehen lassen, kann so ein Gott gar nicht lieben, weil nur die Ignoranz ihn auszeichnen würde. Dem Gott der Bibel ist das menschliche Verhalten gerade nicht egal. Von der ersten bis zur letzten Seite ist Gott der, der mit vielen Worten und Taten um den Menschen ringt und der sich gerade dort einmischt, wo das Leid und das Verbrechen am größten ist, dem es nicht egal ist, sondern der um jeden einzelnen Menschen kämpft. Was also meint Liebe jetzt biblisch gesprochen konkret? Wenn es dir wie mir geht und du einen Mangel an eigener und fremder Liebe wahrnimmst, dann müssen wir erstmal feststellen, es lässt sich nicht erzwingen. Ich kann mich nicht dazu zwingen, jemand anderes zu lieben. Das merke ich in der Partnerschaft, das merke ich in der Freundschaft. Das geht einfach nicht. Liebe und Zwang schließen sich aus. Ich kann versuchen, empathisch zu sein, in den anderen reinzuhören, ich kann Verständnis entwickeln, aber ich bin ein Mensch und mir sind menschliche Grenzen gesetzt. Und tatsächlich habe ich schon oft den Satz gehört, wie soll ich dann eigentlich meinen Nächsten lieben, wenn ich mich selbst nicht richtig lieben kann? Biblisch gesehen beginnt Liebe immer bei dem, was Gott tut. Das Alte und das Neue Testament sind sich darin völlig einig, dass Liebe immer ihren Ursprung bei Gott findet. Dort ist der Ausgangspunkt und dort beginnt und endet sie. In Jeremia 31, Vers 3 heißt es, da spricht Gott, ich habe dich je und je geliebt, also von Ewigkeit her. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und Johannes macht in seinem ersten Brief deutlich, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns zuerst geliebt. Denn ich glaube, wenn wir diesen Blickwinkel anwenden, unser Blickwinkel dahin verändern, auf die radikale Liebe Gottes, dann ändert sich auch mein Glauben und mein Leben radikal. Gerade dort, wo Gott ganz Konkretes von uns einfordert, neigen wir ja immer dazu, das Liebesverständnis gegen das biblische Verständnis auszuspielen. Was meine ich damit? Es gibt viele moderne Theologen, die sagen, wenn wir die Bibel durchlesen, gibt es so eine Liebesstory Gottes uns Menschen gegenüber. Dem würde ich erstmal gar nicht widersprechen wollen, aber traurigerweise kommt es dann immer wieder dazu, dass dann gesagt wird, naja, und all das, was vermeintlich dieser Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen widerspricht, das können wir vernachlässigen. Konkret bedeutet das, jede Ermahnung, die Gott uns zuspricht, jedes strenge Wort, jede Aufforderung zur Umkehr oder zur Reinheit wird abgetan. Dann sagt man, naja, kann ein Gott, der liebt, wirklich so streng sein? Kann ein Gott, der alle Menschen bedingungslos liebt, wirklich dieses und jenes gesagt oder getan haben? Kann er das wirklich so meinen? Zunächst ist dieser Gedanke ja ganz verlockend. Gott spricht mir all seine Güte, Wärme und Liebe zu und gleichzeitig kann ich mich verabschieden von einem Gott, der mich herausfordert, der mir Ermahnung zuspricht, der mir vor den Kopf stößt und sagt, Lars, so geht es nicht weiter. Christlichen Glauben und die Bibel aber von der Perspektive der Gottesliebe her zu lesen, bedeutet aber eben nicht, alles rauszuschmeißen, was mir wehtut, was mich kritisiert und was mich herausfordert. Im Gegenteil, es heißt, jedes Wort der Ermahnung, des Schmerzes und auch der Herausforderung an mich aus der Perspektive der Liebe zu verstehen. Gerade weil Gott die Liebe ist und weil er zuerst geliebt hat, sind die persönlichen und die schwierigen Worte der Bibel, die mich herausfordern, sein Liebesbeweis. Es ist vielleicht zu vergleichen mit einem Kind oder mit einem Jugendlichen. Unser Sohn leidet gerade schwerste Qualen, weil in dieser Weihnachts- und Adventszeit alles voll mit Süßigkeiten und Zucker ist, mehr als im normalen Maße. Ich muss als Eltern, meine Frau macht das viel mehr als ich, lasse mich da immer wieder erweichen, ich muss streng sein, ich muss Regeln ansetzen, um ihn zu schützen. Nicht, weil ich ihm was Böses will, sondern weil mir seine Gesundheit am Herzen liegt. Oder von meiner Perspektive als Lehrer her, da wenn ich gerade mit den Eltern von pubertierenden Kindern, Jugendlichen im Gespräch bin, der Medienkonsum. Wer sein Kind liebt, regelt das. Der setzt klare Gesetze an, was das angeht, und setzt sie um. Und dann hält die Liebe der Eltern es auch aus, dass das Kind schreit, dass das Kind sich beschwert, dass das Kind die Eltern verwünscht und dass schwere Kämpfe gefochten werden müssen. Denn die Hoffnung ist, dass man dem Kind damit ja etwas Gutes tut. Wenn das später vielleicht zurückblickt auf die eigene Kindheit und Jugend, kann es das erkennen und sagt, Mama, Papa, ich bin dankbar dafür, dass ich nicht meine gesamte Kindheit und Jugend nur das essen durfte, was ich wollte. Dass ich nicht jeden Tag 12 Stunden am Computer daddeln durfte. Das erkenne ich als etwas Gutes. So auch bei Gott. Die Strenge der Bibel, die wir immer wieder wahrnehmen, wenn wir im Alten und Neuen Testament lesen, widerspricht sich nicht mit Gottes Liebe, sondern sie zeigt, wie sehr Gott uns alle auf dem Herzen hat, wie sehr er uns liebt. Das ist also das Erste, was Liebe biblisch bedeutet. Gottes Schutzrahmen für unser Leben durch seine Gebote und auch durch seine Strenge. Ein zweites, wie sich die Liebe der Bibel zeigt und Liebe Gottes, Das sind die Geschichten von der ersten bis zur letzten Seite. Die berichten von Gottes Schutz und Bewahrung. Gott schützt und bewahrt uns als Einzelperson, jeden einzelnen Menschen. Er kümmert sich um uns als Familien, als Gruppen und auch als Nation. Der Liedermacher Arno Pötsch dichtet in seinem Klassiker »Ich will dem Herrn singen« folgende Verse. »Das weiß ich wohl zu sagen von meines Lebens Fahrt, wie hat in allen Tagen mich Gottes Hand bewahrt. Trotz Ängsten, Last und Sorgen und wo ich's nicht gedacht, fand ich mich doch geborgen in Gottes Hut und Wacht. Auch darin wird Gottes Liebe zu uns Menschen deutlich. Und wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, wie viele Situationen und Umstände und wie viele Winkelzüge gibt es da, für die ich im Nachhinein total dankbar bin und sage, ja, das hat Gott gut in meinem Leben gemacht, gerade da, wo ich es in der Situation selbst nicht erkennen konnte. Ich bin mir hier sicher, dass jeder, der heute hier sitzt und der mit Jesus unterwegs ist, dazu viel zu erzählen hätte. Tauscht euch gerne darüber nach dem Gottesdienst einmal aus. Wo hat Gott dich als Einzelperson oder euch als Familie, als Freundesgruppe, als Paar bewahrt und gesegnet? Sehen wir auch in der Geschichte unseres Landes, nach zwei Diktaturen heute in einem freien Land leben zu dürfen. Ja, Gott passt oft uns Menschen auf. Das ist Zeichen seiner Liebe. Nicht der letzte, aber der alles entscheidende Punkt, wie sich Gottes Liebe in der Bibel zu uns zeigt, ist, indem wir lesen können in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist der größte Liebesbeweis Gottes, dass er in Jesus selbst ans Kreuz geht und all das auf sich lädt, was eigentlich von uns zu tragen gewesen wäre. Menschliches Versagen, mein Versagen wird abgeladen bei Gott selbst, der mir vergibt. Wo und wie erkenne ich also die Liebe Gottes? In seinen Geboten, gerade in denen, die mich herausfordern? In Gottes Schutz und Bewahrung in meinem eigenen Leben und das meiner Lieben und meiner Nächsten? Und am höchsten Gottes Vergebung am Kreuz. In diesen dreien liegt das, was die Bibel unter Liebe versteht. Und darin sehen wir, das ist alles andere als ein flüchtiges Gefühl, als ein kurzer Eindruck. Das geht tiefer und weiter. Der Predigttext aus Römer 13 gehört zu einer größeren Sinneinheit im Römerbrief, die in Kapitel 12 beginnt. Die neue Genfer Übersetzung ist ja eine der aktuellsten Übersetzungen, die ich persönlich auch immer sehr gerne lese. Die beginnt in Kapitel 12 diese Sinneinheit mit folgender Überschrift. Die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Das heißt, die Aufforderung, die Paulus hier formuliert, unseren Nächsten zu lieben, ist kein Appell an unsere Disziplin oder der Versuch, etwas zu erzwingen, wo gar nichts ist. Wenn wir als Nachfolger von Jesus zur Liebe aufgerufen werden, dann ist das immer als Antwort zu verstehen. Das heißt im Umkehrschluss, wer sich nicht zuerst von Gott lieben lässt, wer nicht erfährt, wie Gott ihm vergeben hat, für den wird die Aufforderung zur Liebe und zur Nächstenliebe eine erschöpfende und letztendlich auch nicht zu leistende Aufgabe. Gott hat zuerst geliebt. Unsere Antwort darauf ist, dass wir unseren Nächsten lieben und Gott. Für mich heißt das jetzt also, für mich bedeutet das so drei Schritte. Erster Schritt. Ich will in Zukunft auch die herausfordernden und strengen Worte Gottes in seinem Wort unter der Perspektive der Liebe betrachten. Was ändert sich dann für mich, auch in meinem Bild über Gott? Zweitens, ich will noch einmal ganz genau auf mein eigenes Leben zurückschauen. Wo hat Gott mir ganz besonders geholfen und mich geschützt? Wo war er bei mir, auch und gerade in den schweren Zeiten? Und drittens, die Aufforderung an mich und auch an dich, mach neu fest bei Jesus. Leg ihm hin, was dich auffrisst und zerstört, und lass dich neu versöhnen mit Gott. Von hier aus gilt es, Nächstenliebe zu üben. Von hier aus nehme ich die Kraft. Von hier aus gehe ich los und strecke meine Hand zu meinem Nächsten aus. Ich glaube, das ist auch das gute Mittel gegen geistlichen Burnout. Nicht ich bin die Quelle der Liebe, nicht ich bin die Quelle des Lichts. Gott ist das. Alles, was ich für Gott und für meinen Nächsten tue, soll eine Antwort sein auf das, was Gott getan hat. Denn er hat mich und er hat dich zuerst geliebt. Vielleicht können wir das auch in unsere Gemeinde hier in Ratzeburg mitnehmen. immer wieder stellen wir uns ja die Frage, wo kommt die Motivation her? Wo kommen die Kapazitäten her für Mitarbeiterschaft, für auch geistliche Aktionen, für Evangelisation in unserer Stadt Ratzeburg? Wenn wir diese Frage zu sehr in den Mittelpunkt stellen, aber dabei vergessen, zuerst auf das zu schauen, was Gott an unserem Leben getan hat, kann auch das im geistlichen Burnout enden. Dann habe ich das Gefühl, ich muss leisten und schaffen und tun. Ja, das ist richtig. Wir sollen anpacken, wir sollen etwas tun, wir sollen vorangehen. Aber zuerst sollen wir auf Jesus zugehen, uns von ihm füllen lassen und dann darauf antworten. Dieses Jahr war ich mit meiner Familie zusammen am Lübecker Holstentor, um dabei zu sein, wenn die Weihnachtsbeleuchtung angemacht wird. Da gibt es so ein Festgottesdienst in der Marienkirche, dann Laterneumzug durchs Holstentor. Da gibt es dann auch einen kleinen Posaunenchor, man singt noch ein, zwei Weihnachtslieder und dann werden eben die Lichter angemacht. Es war dunkel, es war sehr kalt und es war diesig. Doch auf einmal durchbrach das Leuchten der vielen Sterne und Lichterketten das trübe Schwarz des Winters. Man blickte in strahlende Gesichter, jeder freute sich. Paulus schließt den Abschnitt im Römerbrief mit dem Hinweis auf die dunkle und trübe Zeit, in der wir leben. Was bricht durch das Dunkle unserer Tage, durch die Hoffnungslosigkeit und durch die Ängste? Er schließt, wir sind das, du und ich. Wenn wir nämlich das Licht der Liebe anlegen, das Licht von Jesus, wenn wir uns ganz füllen lassen von der Liebe Gottes, dann werden wir selbst, du und ich, zu Lichtern in dieser dunklen Zeit. Dann werden wir zu leuchtenden Hinweisschildern für die Adventsbotschaft, die wir in diesem Jahr so dringend brauchen wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Jesus kommt bald. Amen.